Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen.
Hallöchen, Caro.
Hallo, Lara.
Caro, du weißt gar nicht, was ich für einen schlimmen Freitag und Samstag hatte.
Ich weiß es nicht, aber ich habe viel davon gehört.
Naja, viel davon gehört. Ich habe dir nur gesagt, dass ich einen schlimmen Freitag und Samstag hatte.
Was war denn los?
Ja, pass auf. Ich erzähle dir, was passiert ist. Und zwar bin ich am Freitagmorgen, und da war ja Freitag der 13., aus meinem Haus gegangen und wollte losfahren zur Arbeit. Da ist mir aufgefallen, du hast den Fahrradhelm vergessen. Musste also nochmal reingehen. Dann habe ich alles wieder abgeschlossen, wollte losfahren, ist mir aufgefallen, Mist, du hast den Kita-Schlüssel überhaupt nicht eingepackt. Also bin ich wieder rein und habe diesen Kita-Schlüssel gesucht. Aber ich habe den Kita-Schlüssel nicht gefunden.
Oh nein.
Also bin ich erstmal ohne Kita-Schlüssel losgefahren, weil ich dachte so, naja, irgendwo liegt er schon. Ich habe hier ja so ein paar Orte, wo ich meine Schlüssel immer hinlege. Und dann habe ich gedacht, ich finde den schon nach der Arbeit. Und dann bin ich nach der Arbeit wieder nach Hause gekommen und habe diesen Schlüssel gesucht. Überall, ich habe alles auf links gedreht, habe alle Orte abgesucht, wo der Schlüssel sonst liegt, wo ich den manchmal ablege, wo er liegen könnte. Ich habe geguckt, weiß ich nicht, ob er noch in Hosentaschen ist, in der Jackentasche oder sonst wo. Aber ich habe diesen Schlüssel nicht gefunden. Dann bin ich ins Bett gegangen, habe gedacht, naja, schlaf eine Nacht drüber, du wirst den schon finden. Und bin am nächsten Morgen aufgestanden, habe gefrühstückt und danach habe ich wieder diesen Schlüssel gesucht. Überall. Ich habe alles abgesucht, habe ihn aber nicht gefunden. Dann ist mir eingefallen, am Donnerstag war ich noch einkaufen. Also bin ich zu dem Einkaufsladen, habe danach gefragt, ob ich den Schlüssel da verloren habe. Meinten die so, nee, hier ist kein Schlüssel abgegeben worden. Hab bei den Läden, die drumherum sind, nachgefragt, ist der Schlüssel hier abgegeben worden? Nein, wir haben keinen Schlüssel gekriegt. So, dann, da war schon ein bisschen Panik, ne? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich an dem Tag, also an dem Donnerstag, eine Pflanze bekommen habe von einer Arbeitskollegin. Und in der Kita, oder zumindest in meiner Kita, ist es so, dass die Eingangstür da ist. Dann gibt es einen Vorraum, wo wir unsere Schuhe ausziehen, wo die Eltern die Schuhe ausziehen. Und dann geht es erst in die Kita rein, zu den Garderoben der Kinder. Und vor dieser Zwischentür, also zu dem Raum, wo wir unsere Schuhe haben, ist mir diese Pflanze runtergefallen. Alles auf die Fußmatte vor der Garderobe der Kinder und ich musste schnell meine Sachen zur Seite schmeißen und das halt wegmachen. Und ich hatte sehr viel Zeug dabei an dem Tag und habe das dann halt weggemacht, habe die Pflanze genommen, bin nach Hause gefahren. Und dann dachte ich so, naja, vielleicht ist der Schlüssel da liegen geblieben. Also habe ich eine Arbeitskollegin angerufen, die auch hier im selben Ort wohnt und habe gefragt, du, kannst du mir deinen Schlüssel mal leihen? Ich finde meinen nicht wieder. Und an dem Tag war es ja sehr heiß. Ja, und dann bin ich zu ihr gefahren, ans ganz andere Ende der Stadt, wo ich wohne. Bin dann wieder nach Hause, um mich einzucremen, weil Hautschutz ist sehr wichtig.
Vielleicht kann man sagen, dass Lara Hauttyp 1 ist. Rotes Haar, Sommersprossen, die schneller rot, als man denken mag.
Hab mir meinen Helm geschnappt und bin zur Kita gefahren. Bei 35 Grad. Hab geschwitzt wie so ein Otter. Schwitzen Otter überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann bei der Kita angekommen, habe hinter der Schuhbank geguckt, wo unsere Schuhe drin stehen. Kein Schlüssel. Habe beide Bänke vorgezogen, kein Schlüssel da. Bin in die Gruppe gegangen, dachte so, naja, kann nicht sein, weil ich war ja gestern in der Kita, das wäre mir aufgefallen, wenn der da gewesen wäre. Ja, kein Schlüssel in der Gruppe. Dann bin ich noch ins Teamzimmer gegangen, habe geguckt, ob er da ist. Dann dachte ich aber so, es kann ja nicht sein, weil ich habe ja am Donnerstag meinen Spind abgeschlossen. Und da muss ich ja den Schlüssel gehabt haben. Also er hätte mir ja dann schon doof runterfallen müssen, aber dann hätte er auch offensichtlich da gelegen. Ja, kein Schlüssel da. Dann wollte ich wieder fahren und dachte so, naja, ich guck noch mal zwischen den Schuhen und hab meine Schuhe rausgezogen und siehe da, da lag der Schlüssel.
In deinen Hausschuhen?
In meinen Hausschuhen, ja.
In deinen eigenen?
Ja, in meinen eigenen tatsächlich.
Aber warst du Freitag nicht arbeiten? Hattest du dann nicht die Hausschuhe an?
Ja, pass auf, das ist ja jetzt das Ding. Am Freitag war es auch sehr warm und an so sehr warmen Tagen entscheiden wir manchmal, dass wir quasi die Kinder auf dem Außengelände entgegennehmen, damit die noch ein bisschen draußen spielen können, wenn es noch angenehm ist von den Temperaturen her und wir haben dann draußen gespielt. Ich bin ja dann auch direkt raus, das heißt, ich habe keine Hausschuhe angezogen und wir sind dann um 10 Uhr ungefähr oder 9:30 wieder reingegangen, weil es eben nicht mehr so angenehm war. Es war schon sehr warm Und dann sind wir halt reingegangen. Ich bin dann erstmal auf Socken in die Gruppe, weil die Kinder schon in der Gruppe waren und irgendwer muss ja bei den Kindern sein. Also bin ich mit den Kindern in die Gruppe und bin da erstmal auf Socken rumgelaufen, habe dann irgendwann gesagt, ja, ich müsste jetzt mal Hausschuhe anziehen. Oder dann habe ich so gedacht, naja, es ist sehr warm, vielleicht ziehe ich auch einfach Stoppersocken an. Und deshalb habe ich gedacht, ziehe ich die an, da schwitzt man nicht so drin wie in den Turnschuhen, die ich halt drin benutze. Ja, dann bin ich den ganzen Tag in Stoppersocken rumgelaufen. Das bedeutet, hätte ich einfach meine Hausschuhe angezogen, hätte ich meinen Schlüssel nicht gesucht, weil dann hätte ich ja meinen Schlüssel gefunden in den Hausschuhen. Also das war dumm von mir, hätte ich einfach die Hausschuhe angezogen, hätte ich mir diese ganze Sucherei gespart. Aber das kann man ja auch nicht ahnen, ne?
Das ist aber auch eine Verkettung ungünstiger Umstände. Hätte mir genauso passieren können, hätte mir 1:1 genauso passieren können. Ich habe ja zum Glück keinen Schlüssel, sondern nur so einen Pieper. Und ich hatte nur bei der letzten Firma, wo ich gearbeitet habe, einen Schlüssel. Und bei der habe ich ja auch gearbeitet, als wir unterwegs waren. Und da hat mein Chef noch zu mir gesagt, nimm den Schlüssel nicht mit. Ich meine, ich wäre jetzt nicht so dumm gewesen und hätte gesagt, ja komm, ich nehme diesen Schlüssel mit auf eine Reise, die 3 Monate geht, wo ich den vielleicht in Norwegen in einem Fjord versenke. Das hätte ich ja auch nicht gemacht. Aber ich wäre auch prädestiniert dafür, den irgendwo liegen zu lassen und er wäre verloren. Vor allem, ich kriege immer hier zu Hause auf den Sack, weil ich meinen Schlüssel nie... Wir haben extra so eine Schale auf dem Schuhschrank, wo wir die Schlüssel reinlegen, damit wir wissen, wo die Schlüssel sind. Langsam liegt mein Schlüssel da auch öfters, aber sonst lasse ich den immer in irgendwelchen Jacken oder so. Und immer, wenn wir losfahren, ist die Frage, wo ist der Schlüssel, wo ist das Handy, wo ist das Portemonnaie? Eigentlich braucht man echt den einen Platz, damit man das alles wiederfindet.
Tatsächlich kommt mir das ja auch ein bisschen bekannt vor, weil du ja auch den Schlüssel im Wohnmobil häufiger mal gesucht hast. Obwohl wir auch da einen Ort hatten, wo er lag.
Ja, irgendwie ist in meinem Kopf zu viel kreatives Chaos, dass ich das nicht besonders mag, wenn Sachen so bestimmte Orte haben. Irgendwie muss das Sinn für mich machen, wo der Schlüssel ist. In einer Jackentasche, bei einer Jacke, die ich jeden Tag anziehe, macht das für mich Sinn. Obwohl es ja auch Sinn machen würde, auf der Kommode, dann wäre es ja egal, welche Jacke ich anziehe. Aber naja.
Hier gibt es auch so einen Ort, wo eigentlich alle Schlüssel sind. Aber manchmal habe ich den eben noch in der Hosentasche und dann sitze ich auf dem Sofa und dann lege ich den halt auf den Sofatisch oder er bleibt in der Hosentasche und ich ziehe die Hose aus, ziehe eine andere Hose an und dann ist er halt im Schlafzimmer. Oder er bleibt in der Jackentasche, das kenne ich auch. Also ich glaube, das ist so ein Ding, das haben mehrere Leute. Ist halt dumm gelaufen. Aber die Arbeitskollegin, von der ich mir den Schlüssel geliehen habe, die meinte, das hätte ihr genauso passieren können. Die hat nämlich mit mir mitgelitten und wollte mal ein Update. Ja, und wie gesagt, es hätte ihr genauso passieren können, meinte sie.
Ja, also du bist nicht alleine. Aber das Timing war natürlich gut an einem Freitag, den 13., wo das ganze Jahr seinen Lauf langsam genommen hat.
Ja, vor allem der Tag an sich so war auch irgendwie nicht mein Tag. Es war so ein richtiger Freitag der 13. irgendwie. Aber wenn Freitag der 13. eine Woche oder ein Monat sein könnte, dann wäre es jetzt. Weil irgendwie die letzten Wochen sind bei mir irgendwie ganz verrückt, ganz wild. Du weißt doch, vor kurzem habe ich doch das Wischwasser über meinen Teppich gekippt. Das war auch in diesem Monat.
Ja, stimmt.
Es läuft nicht. Und in der Kita ist mir vor kurzem das Essen auf die Hose gefallen. Ich war einkaufen, habe die Kartoffeln vergessen, obwohl ich extra einkaufen gefahren bin, um Kartoffeln zu kaufen. Also weißt du Bescheid, in meinem Kopf ist gerade auch Chaos.
Mensch, aber immer wenn es schlecht ist, kann es nur besser werden. Das sage ich auch immer allen, die einen schlechten Tag haben. Wenn es jetzt schlecht ist, kann es morgen ja nicht schlechter werden. Also es kann immer schlechter werden, aber meistens wird es dann besser, wenn es schlimm war oder schlimmer wie sonst.
Also aktuell wird es immer nur schlimmer und nicht besser, aber vielleicht liegt das auch an der Jahreszeit. Ich finde, bei diesem Wetter ist man halt einfach Matsche im Kopf. Wie kann man bei so warmem Wetter nicht Matsche sein?
Naja, dann hoffen wir mal, dass der nächste Monat kein Unglücksmonat für dich wird. So lange geht dieser Monat ja auch nicht mehr.
Das hoffe ich auch, weil da fahre ich einen Urlaub.
Ja, dann kann es nur gut werden.
Ja, auf jeden Fall. Caro, ich habe heute auch wieder eine Lektion Isländisch für dich, aber tatsächlich ist es heute auch für mich etwas schwierig.
Oh, Oh je, dann habe ich ja gar keine Chance.
Pass auf. Also es ist wieder ein Satz.
Okay.
Ich kann es selber gar nicht gut aussprechen. Kvarf finnich salatnif.
Was?
Kvarf finnich salatnif.
Kvarf?
Ja.
Finja?
Finn?
Finn?
Jech?
Jech? Finjech?
Finjech salatnif.
Salatnach. Nech. Salach nech. Salach.
Salatnif.
Nif? Salach nif?
Salatnif.
Wie fängt's nochmal an?
Kvarf finjech salatnif.
Kvarf finjech sala... Was?
Finjech salatnif.
Salatnif.
Ja.
Okay.
Das erste Wort ist ein Fragewort.
Ein Fragewort.
Kvarf.
Wo ist die Toilette?
Ja, tatsächlich.
Ja! Endlich! Die wichtigste Frage ist geklärt.
Ja, und das ist wirklich eine Frage, die kann doch kein Mensch aussprechen.
Das stimmt.
Da frage ich dich doch lieber auf Englisch.
Ja, da bleibe ich auch bei Englisch.
Aber falls ihr es doch mal auf Isländisch versuchen wollt, Kvar finjech salatnif.
Ich wünsche mir nie wieder eine Frage.
Ja, bitte nicht. Du kannst dir ein Wort wünschen oder so.
Okay.
Vor allem ist es einfach so lustig. In der App, wo ich das lerne, kannst du dir das anhören. Und wenn man sich das einmal anhört, dann sagen die es so richtig schnell. Kvarf finjech salatnif. Und wenn du es dir dann noch einmal anhörst, dann wird das halt langsamer gesagt. Aber nicht so ein bisschen langsamer, sondern du hast das Gefühl, es ist schon super Zeitlupe. Dann ist es so Kvarf finjech salatnif.
Aber das ist doch eigentlich ganz gut.
Ja, aber ich fühle mich jedes Mal irgendwie komisch, weil ich denke so, naja, es ist schon gut, dass es langsamer gemacht wird, aber so langsam muss es nun wirklich auch nicht sein, weil es ist halt schon wirklich, du kannst manchmal die Worte gar nicht mehr so gut erkennen. Also man versteht die trotzdem noch, aber etwas schneller wäre schon besser. Ich denke einfach, zwischen diesem superschnell und dem super langsam könnte es vielleicht noch so eine Stufe dazwischen geben. Das wäre perfekt.
Da kannst du ja mal hinschreiben, dass man das machen kann wie bei WhatsApp, dass man das selber einstellen kann, wie schnell oder langsam das erzählt wird.
Ja, ich weiß nur nicht, wie aufwendig das ist. Aber ich musste ein bisschen an Zoomania denken. Kennst du den Film Zoomania?
Nee, habe ich nie gesehen.
Das ist so ein Zeichentrickfilm. Und ich erzähle jetzt nicht, worum es geht. Aber da geht es halt um Tiere und zwei Tiere gehen so zum Amt, weil die, glaube ich, ein Kennzeichen rausfinden wollen oder so. Und in dem Amt arbeiten Faultiere. Und dann sagen die so Hallo und wollen ihre Frage schon stellen. Und dann sagt er so, Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Und das ist einfach so lustig, weil die halt, der spricht halt so langsam und dann erzählt er noch einen Witz so langsam und die wollen halt einfach nur schnell das Kennzeichen haben und irgendwann ist es halt schon dunkel draußen. Also ich weiß nicht, die kommen irgendwann morgens oder mittags da an und als sie da wieder rausgehen, ist es dunkel, weil dieses Faultier so lange braucht, weil es so langsam spricht.
Und das Verrückte ist ja, dass man wirklich Leute kennt, die so arbeiten.
Ja, tatsächlich.
Oder reden.
So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Side-Fact. Also du hast jetzt wirklich genug Isländisch gelernt. Naja, genug vielleicht nicht, aber das reicht jetzt erstmal für heute. Aber ich habe noch einen kleinen Side-Fact. Jetzt erfahrt ihr auch wieder, wann wir aufnehmen. Heute ist nämlich der 17. Juni und in Island ist heute Nationalfeiertag. Und zwar ist es der jährliche Nationalfeiertag in Island, an dem die Gründung der Republik Island gefeiert wird. Denn Island ist erst am 17.04.1944 gegründet worden. Und vorher gehörten die ja zu Dänemark, wie die Färöerinseln. Und dieser Tag ist quasi der Tag, an dem sie unabhängig geworden sind von Dänemark und jetzt ein eigenständiges Land sind.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und wir feiern das heute gebührend mit der Folge 13?
14.
14. Oh, ich dachte auch gerade schon, das wäre ja auch eine Unglücksfolge, die Folge 13. Aber 14, dann ist ja alles gut. Und die 13 ist auch super gelaufen. Wo sind wir denn aufgewacht an Tag 16?
Wir sind aufgewacht in Olavsvik. Und ich wollte noch einen kleinen Nachtrag geben, denn am Tag zuvor waren wir ja auch in Olavsvik. Und wir haben ja sehr viel erlebt. Aber was wir verschwiegen haben, an dem Tag gab es auch einen kleinen Dämpfer. Und zwar haben wir im Wohnmobil einen kleinen Regler. Den können wir euch vielleicht auf Instagram auch einmal zeigen, in einem Foto. Und dieser Regler ist für die Heizung im Wohnmobil, die über einen Wasserboiler läuft. Und da kann man halt einstellen, wie warm das halt sein soll im Wohnmobil. Die geht auch automatisch an, wenn es kälter ist als diese Temperatur, und geht automatisch aus, wenn diese Temperatur halt gehalten wird. Und man kann zum Beispiel auch das Warm- und Kaltwasser anstellen da, beziehungsweise Kaltwasser muss man nicht anstellen, aber man stellt das Warmwasser und dann kann man halt noch einstellen, soll es maximal 40 Grad haben oder maximal 60 Grad. Und da gibt es ein Licht, das leuchtet grün und dann erkennt man halt, dass die Heizung an ist. Und an diesem Morgen, als wir da in Olavsvik aufgewacht sind, leuchtete dieses Licht nicht mehr grün, sondern rot. Beziehungsweise das Licht, was jetzt rot leuchtete, das leuchtet sonst nicht. Es gibt noch ein zweites Licht, das grün leuchtet, aber es ist halt bei der Temperaturanzeige für die Heizung. Aber es leuchtete jetzt halt eben ein rotes Licht. Und wir haben uns erst überlegt, was könnte das sein? Warum leuchtet da jetzt ein Licht? Dann haben wir relativ schnell rausgefunden, warum da jetzt dieses Licht so rot leuchtet. Denn uns ist irgendwann aufgefallen, als wir das Frühstück machen wollten, dass das Gas nicht mehr funktionierte. Also in Folge 13 quasi war dann eben das Gas alle. Ja, und ich habe gedacht, das war einfach nochmal eine wichtige Sache, die man vielleicht einfach mal erzählen sollte, weil das sind einfach Dinge, die man ja auch beachten muss, wenn man auf so einer Reise ist. Und wir wollen euch ja auch ein bisschen erzählen, wie das Leben im Wohnmobil so ist, worauf man achten muss, vielleicht Tipps geben für Leute, die das auch mal machen wollen, die vielleicht auch neu starten, oder für Leute, die das vielleicht einfach interessiert. Genau.
Ja, da hatten wir noch schlechte andere Erfahrungen mit leeren Gasflaschen, aber das kommt deutlich später.
Ja, und weißt du, was mir noch eingefallen ist? In der Nacht gab es auch noch eine Situation, die vielleicht erwähnenswert ist. Es hatte ja am Tag zuvor so doll gestürmt, deswegen sind wir ja schon früher auf den Campingplatz zurückgefahren. Und dieser Sturm, der da eben abends war, der hat sich auch auf die Nacht ausgebreitet und das Wohnmobil hat ganz schön gewackelt. Und ich bin ein sehr lebhafter Träumer. Ich kann mich auch oft an meine Träume noch erinnern. Das ist ganz, ganz verrückt. Und an einem Tag in den Westfjorden, da ist ja das Wohnmobil gerollt. Und während ich hinten drin stand. So, und in dieser Nacht habe ich geträumt, dass das Wohnmobil plötzlich, während wir schlafen, angefangen hat zu rollen. Und habe mich während des Schlafens senkrecht aufgesetzt im Bett. Und habe das Rollo, das an unserem Bett ist, runtergerissen und habe gesagt, Caro, das Wohnmobil rollt, und bin dabei aber wach geworden.
Ah, ich erinnere mich. Gute Zeit.
Und Caro war nur so, hä? Was willst du von mir? Und dann bin ich halt gerade so in dieser Situation des Rollo-Runterziehens halt schon wach geworden und war selber so, hä?
Alles gut, nichts passiert.
Hä? Ach, nix, nix. Und Caro war halt wirklich so, was machst du da? Und ich so, gar nix.
Ja, ich hab's gar nicht verstanden.
Ja, ich danach auch nicht mehr. Aber in meinem Traum und durch das Wackeln des Sturms habe ich einfach gedacht, das Wohnmobil rollt halt. Das hat mich nachhaltig geprägt. Deswegen haben wir dann auch erstmal lange geschlafen, weil dieser Schock in der Nacht musste verarbeitet werden.
Ja, und es war wieder schlechtes Wetter gemeldet, deshalb waren wir wieder mal nicht so ganz motiviert, den Tag früh zu starten. Und dann haben wir erstmal gefrühstückt auf dem Campingplatz, was wir ja auch nicht allzu oft machen. Und dann mussten wir mal spülen. Spülen war so eine Sache, die wir immer schön vor uns hergeschoben haben, weil wir beide nicht so die Fans vom Spülen sind. Und es muss sich auch lohnen im Wohnmobil. Es muss sich lohnen. Lara spült, ich trockne ab. Das ist die Regel. So ist es auch zu Hause. Ich
sag's ruhig.
Ich hasse Spülwasser. Ich habe einen kleinen Ekel.
Ich komme immer bei Caro vorbei und spüle für sie.
Ja, genau.
Ich bin quasi ihre Angestellte. Jetzt ist es raus.
Mm, ja, ich habe Angestellte. Ja. Schön wär's. Naja.
Ja, Caro hat mich immer zum Spülen gezwungen, weil sie abtrocknen wollte. Ich spüle auch nicht gerne, aber ich hatte keine Wahl. Und mein Spültrauma, das hat sich wirklich ausgeweitet. Ich werde jetzt nicht erzählen, warum ich ein Spültrauma habe, aber es ist da.
Ja, ich glaube, hättest du mich drum gebeten, hätte ich es auch ab und an mal gemacht. Aber du hast es nie getan und ich habe mich nicht drum gerissen. Also war die Verteilung dann so, wie sie war.
Ich glaube, auf der ganzen Reise hast du nur zweimal gespült.
Ja.
Aber wir hatten ja Glück, wir hatten zwischendurch Besuch und da haben wir einfach den Besuch spülen lassen.
Ja, da haben wir auch nicht gespült, da haben wir auch nur abgetrocknet. Deshalb danke an unseren Besuch an dieser Stelle. Das war sehr lieb.
Ja, und man muss vielleicht sagen, wir hatten da so ein ganz ausgeklügeltes System, Caro und ich, was das Vermeiden des Spülens anging. Und zwar haben wir immer geguckt, wo wir an Dingen sparen können. Wenn mal nur ein Messer genutzt werden konnte, dann haben wir halt mal nur eins benutzt. Oder wenn alle Töpfe benutzt waren, dann gab es halt eben mal ein Pfannengericht. Weil man muss das ja gut durchdenken.
Ja, also wir haben das super gemacht. Wir haben so lange gewartet, bis wirklich die Spülschüssel so voll war, dass also nichts mehr ging. Man hätte es nirgendwo. Teilweise sind wir gefahren und es hat nur noch gerumpelt hinten drin, weil die ganzen dreckigen Sachen da rumgeflogen sind. Und ich möchte jetzt nicht verurteilt werden, aber man muss auch wassersparend denken oder zumindest nicht für jede Tasse da 100 Liter Wasser durch den Tank jagen. Also wir haben das schon sehr verantwortungsvoll gemacht.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass wir einfach die Zeit besser nutzen wollten, weil wir wollten ja was sehen. Deshalb haben wir halt eben nicht jeden Tag gespült. Wenn wir jeden Tag gespült hätten, dann hätte uns auch jeden Tag Zeit gefehlt. Und so hat uns diese Zeit halt an den Tagen nicht gefehlt. Und wir haben einen Tag genutzt, wo wir dann intensiv alles halt einmal gespült haben. Wir haben dann halt eben gespült, wenn keine Teller mehr im Schrank waren oder wenn alle Töpfe und Pfannen benutzt waren und es kein Alternativgericht mehr gab und haben dann eben gespült.
Ja, das ist auch öfter passiert.
Und was Caro halt eben ja erzählt hat, manchmal flogen dann eben Teller durchs Wohnmobil. Aber das war auch manchmal, wenn jemand mal ein Glas auf dem Tisch vergessen hat oder so. Das kam nicht immer nur aus der Spülschüssel. Also es ist häufiger mal was runtergefallen. Dann lag das halt auf dem Boden.
Ja.
Weil so ein Glas oder ein Teller bleiben halt nicht auf dem Tisch stehen, wenn die auf dem Tisch stehen. Weil das ist ja nicht rutschfest.
Und wenn es mal gespült war, ist trotzdem irgendwo mal ein Gerumpel losgegangen, weil eine Schublade aufgegangen ist, weil irgendwer den Knopf nicht reingedrückt hat.
Ja, ist auch mal passiert. Da werdet ihr auch noch ein paar Geschichten von hören.
Ja.
Aber wir haben dann auf jeden Fall erstmal gespült und es war dann so 13 Uhr. Da klopft es an unser Wohnmobil. Wir waren so, hä? Ich weiß nicht, Caro hat nicht geklopft. Es war nicht der Weihnachtsmann. Wer war's?
Es war Olaf aus Olafsvik.
Er hieß nicht Olaf.
Ja, er hieß nicht Olaf, aber ist auch egal, wie er hieß. Ich glaube Patrick, ne? Oder Patrick?
Patrick.
Naja, auf jeden Fall haben wir ja schon mal in der letzten Folge gesagt, dass dieser Campingplatz nur noch bis zu dieser Nacht auf hatte. Und deshalb hat der Campingbetreiber halt gesagt, ja, ihr müsst jetzt langsam mal hier wegrollen, weil der wollte das Ganze halt schließen für das Jahr. Weil das eigentlich auch ein Campingplatz war, der nur im Sommer geöffnet hat oder zur Hochsaison geöffnet hat. Und der hat halt nur noch bis Oktober offen gehabt und dann geschlossen. Und der wollte halt das winterfest machen, das Gelände. Und ich glaube, der hat das sogar abgesperrt mit so einem Band oder mit so einem...
Ja, ich glaube, hauptsächlich ging es ihm erstmal darum, dass wir das Gebäude nicht mehr benutzen können, weil er wollte halt eben das Gebäude putzen, die Duschen sauber machen, den Müll wegbringen und so. Und wir haben dann gesagt, ja, wir spülen noch eben zu Ende und wir brauchen das Gebäude nicht mehr. Wenn das okay ist, spülen wir noch eben zu Ende und fahren danach sofort los, weil das war ja sowieso unser Plan. Und er hat dann das Band auch erstmal nicht hingemacht.
Ja, aber wir haben gesehen, wie er das Band hingemacht hat. Also wir haben es schon bis zur letzten Sekunde ausgekostet. Wir haben die Gastfreundschaft schon fast überspannt.
Aber er hätte das ja auch am Vortag sagen können und das hat er nicht gemacht.
Ja, hat er nicht gemacht. Und ich glaube, vielleicht war der auch ganz froh, dass der noch so nette Gäste hatte als letzte Gäste des Jahres.
Und dann auch noch aus seinem Heimatland.
So. Naja, auf jeden Fall wollten wir dann irgendwann sowieso los, nach dem Spülen, endlich mal was Schönes erleben, weil so ein Spülgang ist einfach nicht so schön. Ich meine, ja, wenn alles sauber ist, ist es auch schön, aber das hält ja nicht lang. Und wir wollten diesmal wieder zu einer Sehenswürdigkeit fahren, die wir schon gesehen haben, aber uns nochmal angucken wollten. Und ich war richtig schockiert, als wir da angerollt sind, weil man hat schon an den Autos gesehen, dass das eine Katastrophe wird. Es war so voll, schon auf den Parkplätzen, dass man schon erahnen konnte, wie viele Leute da rumtoben. Und da wurden wir auch nicht enttäuscht. Da waren auch super viele Touris unterwegs. Vielleicht auch Isländer, I don't know.
Man muss halt dazu sagen, wir waren beim letzten Mal abends da, 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Und da war ein anderes Auto da und das ist gefahren, als wir gekommen sind. Und als wir gefahren sind, kam noch mal ein Auto. Also da war gar nichts los. Und jetzt standen da halt lauter Autos. Und ich glaube, da war auch noch so ein, nicht so ein Bus, sondern so ein kleiner Kleinbus halt.
Sprinter? Ja, ich glaube, wir hatten einfach beim letzten Mal Glück, dass die Zeit halt, dass es später war und dadurch viele schon weg waren wahrscheinlich. Und?
Ja, es war halt auch eine Jahreszeit, wo noch nicht viele Leute da waren. Und man muss ja auch sagen, der Tourismus ist noch mal krass gestiegen in den letzten Jahren.
Ja, und das ist auch so. Also es geht hier um die Bosir-Kirche, Kirkja, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall Buddha vielleicht. Wie würdest du sagen? Buddha?
Bosir.
Bosir? Da ist doch kein R.
Bosir? Am Ende ist ein R.
Naja, auf jeden Fall ist das auch ein, also wenn ihr mal auf Instagram vorbeiguckt, dann kommt euch diese Kirche wahrscheinlich bekannt vor, weil die auch viel auf Instagram oder auf Social Media halt vertreten ist, dadurch, dass das eine komplett schwarze Kirche ist.
Also ich habe gelesen, dass es einer der schönsten Orte ist in Island.
Naja, aber das schreiben die zu jedem Ort, oder? Jeder Wasserfall ist der schönste Wasserfall da. Und es gibt tausende Wasserfälle.
Nein, das nicht. Also hier steht, die schwarze Holzkirche von Buzir, schwärzer als das Lavafeld, auf das es gestellt wurde, gehört zu den schönsten Kirchen der Insel.
Ja, das finde ich auch. Also vielleicht nicht schön, aber schon besonders.
Ich finde schon schön, weil ich finde, die hebt sich halt von der Landschaft total ab.
Ja.
Vor allem an dem Tag, finde ich, weil es hatte geregnet, als wir losgefahren sind. Und es hat noch so ein bisschen genieselt, als wir da ankamen. Und die Sonne kam aber raus. Und die Berge im Hintergrund, die waren so angeleuchtet und herbstlich gelb-orange. Und dann kam halt noch ein Regenbogen. Also das sah richtig schön aus. Schon fast ein bisschen kitschig.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie wir es geschafft haben. Aber wir haben tatsächlich auch Bilder gemacht, wo es aussieht, als wäre niemand da. Es waren so viele Touristen da. Aber ich gucke gerade trotzdem auf ein Bild, wo niemand auf dem Bild ist. Wahrscheinlich waren alle hinter der Kirche.
Ja, es waren welche hinter der Kirche und viele haben halt da gestanden, wo wir gestanden haben.
Ja.
Aber tatsächlich die Bilder davor und danach beinhalten auch Touristen. Das war halt einfach gerade im richtigen Moment abgedrückt. Das war Zufall. Ich habe tatsächlich auch noch was zu erzählen zu der Kirche. Und zwar, dieser Ort, wo die Kirche steht, das ist relativ abseits. Und das ist zu Wikingerzeit ein wichtiger Handelsplatz gewesen. Und die Kirche, also hier steht nicht, wann sie gebaut wurde, aber genehmigt wurde sie 1701, also sie ist ziemlich alt. Und jetzt darfst du mal sagen, wie sie entschieden haben, wo die Kirche hinkommt.
Das kann ich dir genau sagen. Ich habe es nämlich gerade nach, also ich habe es, wir haben das damals schon in den Blogbeitrag geschrieben und ich gucke mir den ja immer vorher an. Also eine alte Frau riet dazu, einen schwindlig gedrehten Schützen Pfeil und Bogen zu geben und der hat dann geschossen, schwindelig geschossen. Also, ne? Und da, wo der Pfeil gelandet ist, da haben die die Kirche gebaut.
Ja, die konnten sich auf keine Stelle einigen. Und in meinem Text, ich habe ja so ein tolles Buch von dir gekriegt über Island, und da steht, dass da drei Pfeile geschossen wurden und einer davon war markiert. Der wurde schwindlig gedreht, dann hat er die drei Pfeile abgeschossen. Und da, wo der markierte Pfeil gelandet ist, da sollte die Kirche hingebaut werden. Aber die Kirche steht nicht mehr an dem Ort, wo sie früher gestanden hat, weil die war sehr zerfallen. Und 1848 wurde sie dann wieder neu aufgebaut und 1980 hat man sie dann noch mal ein Stück versetzt. Und weil das eine Holzkirche ist, ist es ja viel einfacher, die in einem Stück zu versetzen, als bei einer Steinkirche. Und auch das Hotel wurde versetzt. Also es gibt in der Nähe ein Hotel. Und auch das wurde Ende des Zweiten Weltkriegs komplett aus Holz gebaut und später dann so komplett versetzt. Aber man muss auch sagen, in dem Hotel ist ein Feuer ausgebrochen 2001. Dann mussten sie es neu aufbauen und haben sich dann dazu entschieden, das nicht mehr komplett aus Holz zu bauen, weil es einfach zu gefährlich ist, dass da wieder ein Feuer ausbricht.
Man muss wirklich sagen, das Hotel steht fast direkt neben der Kirche. Also da hatte ich auch eigentlich keinen Bock drauf, Gast zu sein, weil da jetzt ja so viele Touris rumgeschwirrt sind. Das wäre mir schon ein bisschen zu nah, wobei im Hotel ja immer Touristen sind.
Aber du hast natürlich auch die Chance, wenn du da Gast bist, den Moment abzupassen, wo keine Touristen da sind. Irgendwie abends oder morgens.
Ja, so wichtig wäre mir das dann nicht, aber vielleicht sind ja Leute auch da, die heiraten und so weiter. Für die macht es natürlich schon Sinn, dann in einem Hotel zu wohnen, was direkt daneben ist.
Ja, ich glaube, das ist auch beliebt.
Ja.
Und ich habe gelesen, jetzt hier Geheimtipp. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich gebe da keine Garantie für. Aber ich habe gelesen, man kann wohl in der Küche anfragen, ob man den Schlüssel für die Kirche bekommt, weil die war leider geschlossen. Und dann kriegt man für einen kleinen Obolus den Schlüssel da in der Küche und kann sich die Kirche angucken. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht.
Ach Mensch, hätten wir das mal gemacht.
Aber ganz ehrlich, da sind so viele Touristen gewesen, die hätten wahrscheinlich alle mit reingewollt. Und man muss sagen, ich finde, die Touristen sind da ziemlich skrupellos. Direkt neben der Kirche ist nämlich der Friedhof. Und in Island ist ein Friedhof meistens so, dass da einfach eine Rasenfläche ist und da ist ein Kreuz und du siehst halt nicht, in welche Richtung ist das Grab ausgerichtet, sondern da ist einfach eine Rasenfläche und dann ist da halt ein Kreuz. Und die Leute sind da halt einfach eiskalt drauf rumgetrampelt, zwischen den Gräbern her, also ohne Rücksicht. Haben da Fotos gemacht, haben ihre Kamera aufgestellt mit einem Stativ, sind da rumgerannt über diesen Friedhof, um an den passenden Ort zu kommen. Und das fand ich irgendwie nicht so cool.
Ja.
Ich meine, wir sind auch auf dem Friedhof rumgelaufen, also gegangen, nicht gelaufen, aber wir haben das halt mit ein bisschen mehr Rücksicht behandelt und sind da nicht so viel rumgelaufen. Wir haben ein Foto gemacht, haben uns die Kirche von der Seite angeguckt und sind dann relativ schnell auch wieder gegangen. Also wir haben uns da nicht lange aufgehalten, tatsächlich.
Ja, wir waren auf jeden Fall kürzer an sich bei der Kirche, weil es einfach diesmal etwas stressiger war mit den ganzen anderen Leuten. Und ich glaube, fürs perfekte Instagram-Foto sind einige Leute echt bereit, so Sachen zu tun. Gerade mit dem Friedhof. Ich meine, wenn du so über eine Absperrung kletterst, ist es ja das eine. Dann bringst du dich vielleicht in Gefahr oder machst die Natur kaputt. Okay, aber wenn du wirklich bei Leuten über die Gräber läufst, ich meine, die haben ja auch Angehörige. Die finden das sicher auch nicht so lustig, wenn dann die ganze Zeit da Touristen drüber steppern. Ich meine, ich weiß nicht, wer da beerdigt ist, aber irgendwer wird da ja einen Teil dran nehmen. Und da sollte man vielleicht schon ein bisschen nachdenken, ob das das Richtige ist. Das wird an anderen Orten ja sicherlich auch so sein, dass das mit Füßen getreten wird, im wahrsten Sinne des Wortes, das Andenken von anderen Menschen.
Ja, also eine letzte Ruhestätte ist das jetzt nicht wirklich. Also ruhig war es da wirklich nicht.
Nee.
Und ich finde es auch schwierig, wenn es da wirklich Leute gibt, die da hinkommen, um ja, zu trauern, wenn da Leute von dir vergraben sind. Ich finde es halt schwierig, dann da zu trauern, wenn da so viele Touristen sind. Wenn ich da wohnen würde und mich beerdigen lassen wollen würde, ich würde mich da, glaube ich, nicht beerdigen lassen, weil ich das für meine Hinterbliebenen halt auch nicht haben wollen würde, dass da dann so viele Touristen sind und du nie die Chance hast, irgendwie mal in Ruhe zu trauern. Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob sich da halt jetzt noch Leute beerdigen lassen oder ob das schon ältere Gräber waren. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber ja, ich finde es halt schwierig, wie sich die Touristen da verhalten.
Ja, deshalb sind wir dann auch schnell weitergefahren. Und wir hatten ja schon einigermaßen spät. Deshalb, ja, war das jetzt auch nicht so schlimm. Und ich glaube, dadurch, dass wir die Kirche halt schon vorher einmal gesehen haben, war das nicht so die Hauptsehenswürdigkeit, die wir da auf Island besuchen wollten, sondern konnten weiterziehen.
Ja, es war schön, sie nochmal gesehen zu haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir schon mal da waren und dadurch, dass es da viel schöner war, zu dem Zeitpunkt sind wir dann relativ schnell wieder gefahren.
Ja, und unser nächster Punkt, den wir besuchen wollten, den mussten wir wieder über eine kleine Straße mit vielen Schlaglöchern erreichen. Und zwar wollten wir ein paar Robben beobachten. Schon wieder. Wir haben ja schon einmal Robben gesehen. Aber auf Island gibt es so einige Punkte, wo man ja Robben beobachten kann. Und so sind wir da auch langsam hingetuckelt.
Ja, wir sind zum Itritunga Strand gefahren. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, aber wir sind dann zu diesem Strand gefahren und da waren auch ein paar Autos, aber das hat sich sehr gut verlaufen da tatsächlich. Wir haben nicht so viele andere Touristen gesehen, weil das ja ein großer Strand war. Aber es war schön, weil man konnte relativ schnell schon die Robben sehen. Die tummeln sich halt so auf Steinen und auf Algen in der Nähe des Strandes. Und dieser Strand war eine Quiet Zone. Das bedeutet, man musste leise sein. Und dann gab es noch die Regel, dass man Abstand halten soll zu den Tieren. Und es gab tatsächlich auch genau festgeschrieben, wie viel Abstand man halten soll. Man musste nämlich von Mai bis Dezember 100 Meter Abstand halten, mindestens. Also wir mussten zu der Zeit 100 Meter Abstand halten. Und von Januar bis April darf man auf 50 Meter ran. Ich vermute, das liegt daran, dass da die Jungen klein sind. Ich weiß auch gar nicht, wie die Jungen von Robben heißen.
Oh, pff, das weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall musste man 100 Meter Abstand halten. Wir sind dann da ein bisschen rumgelaufen, haben uns die Robben angeguckt. Es hat ein bisschen genieselt, aber das war jetzt nicht so schlimm. Also könnt ihr sehen, wir sind auch bei Regenwetter rausgegangen, aber an manchen Tagen hatten wir halt keine Lust. Aber an dem Tag hatten wir Bock und sind dann da halt ein bisschen rumgelaufen.
Ja, und was ganz Besonderes gibt es an dem Strand zu entdecken. So was Ähnliches haben wir ja schon den Tag davor betrachten dürfen. Aber am Strand liegt hier auch ein altes Walskelett. Leider stand da jetzt nicht bei, von welchem Wal oder von welcher Walart dieses Skelett war. Aber das ist schon krass zu sehen, wie groß wirklich so ein Walskelett ist. Da kann man sich erstmal so ein bisschen vorstellen, wie riesig die Tiere wirklich sind. Und ja, ich weiß nicht, wie es dahin gekommen ist, warum es da liegt.
Ich meine, da sind mal zwei Wale gestrandet und die Besitzer von dem Strand, die wohnen in der Nähe von dem Strand auch. Da war ein Hof in der Nähe. Die haben die Walskelette dann einfach da liegen lassen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange das da schon liegt, also wie lange das her ist, dass diese Wale da gestrandet sind, aber die Skelette liegen da halt jetzt noch. Und es ist einfach krass, wenn man das sieht, wie riesig diese Wirbel sind und allgemein halt die Knochen, die da von den Walen lagen. Das war verrückt.
Genau. Dann sind wir auf jeden Fall auch noch ein Stück weiter den Strand entlang gegangen. Und da musst du mal erzählen, was du da gefunden hast.
Ja, ich habe da eine ganz besondere Spezies entdeckt, und zwar die Wollrobben. Ich weiß nicht, ob ihr Wollrobben kennt. Ich beschreibe sie euch mal kurz. Sie sind weiß, braun oder schwarz. Sie haben langes, lockiges Fell, vier Beine. Manchmal haben sie Hörner. Und bei dieser Art handelt es sich um Schafe. Aber ich weiß nicht, wir haben das ja schon mal gesagt, vielleicht schmecken den Schafen die Algen so gut, aber die tummeln sich immer mal wieder an Stränden. Und dieser Strand wird halt als Robbenbeobachtungsstrand ausgeschrieben. Und da war es irgendwie ganz lustig, dass da jetzt die Schafe halt am Strand zu finden waren. Weil du bist halt da, um Robben zu sehen, und dann gehst du um eine Ecke und siehst dann diese Wollrobben da rumstehen und Algen snacken. Das war schon irgendwie ein bisschen lustig. Und da habe ich auch ganz coole Fotos gemacht. Und eine Robbe, die war ganz frech, die hat uns nämlich die Zunge rausgestreckt. Da habe ich sogar ein Beweisfoto von.
Ich muss sowieso sagen, auf den meisten Fotos sehen die Schafe einfach richtig verrückt aus. Also als hätten die alle so einen Schlag weg. Weil alle so mit einer halben Alge im Mund oder halt mit der Zunge raus oder am Kauen. Das ist immer, also guckt mal auf Instagram vorbei, da seht ihr vielleicht auch ein paar Bilder von den Schafen oder den Wollrobben. Da könnt ihr mal schauen, wie isländische Schafe reinschauen.
Ja, ich finde sie auf jeden Fall ganz süß, die isländischen Schafe.
Süß sind sie auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber auch das ging irgendwann zu Ende. Wir sind ja dann unseren Tierbeobachtungshobby nachgekommen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir fahren noch mal ein Stück weiter. In den letzten Tagen sind wir ja nicht so weit gefahren. Also wir sind von Olafsvik immer kürzere Strecken gefahren. Aber jetzt hatten wir eine etwas längere Fahrt vor uns, nämlich so 1,5 Stunden. Und ja, jetzt wollten wir auf jeden Fall von der Halbinsel runter, auf der wir uns jetzt befanden. Ihr könnt auch die Karte einmal sehen, wo wir uns befinden, auf Instagram. Ich sage jetzt so viel Instagram, aber ihr könnt ja wirklich mal gucken, wo wir da sind, damit ihr einordnen könnt, in welchem Teil von Island wir uns befinden. Weil ich finde das manchmal auch schwierig, wenn man nicht sieht, wo man genau ist. Worüber wir überhaupt reden.
Es ist halt für uns auch total schwierig zu erklären, gerade auch für Leute, die noch nie auf Island waren. Und auch gerade Sehenswürdigkeiten zu beschreiben, ist manchmal auch super schwierig. Und manchmal vergessen wir vielleicht auch, die Sehenswürdigkeiten zu beschreiben, weil wir ja wissen, wie es aussieht.
Ach so, haben wir die Kirche beschrieben?
Ja, du hast, glaube ich, gesagt, dass sie schwarz ist.
Die Kirche ist ganz schwarz, komplett schwarz und hat weiße Fenster. Aber sonst ist sie komplett schwarz.
Und klein. Das wäre bei uns locker nur eine Kapelle.
Und süß.
Ja, aber jetzt haben wir, wie Caro schon sagt, die Snæfellsnes-Halbinsel verlassen und sind relativ lange erstmal gefahren. Ja, was heißt relativ lange? Aber so 1,5 Stunden, hat Caro ja gesagt. Und haben noch eine Kirche angesteuert, weil wir im Internet gelesen haben, dass diese Kirche eine besonders schöne Deckenbemalung haben soll. Und zwar soll an der Decke halt wie so ein Sternhimmel sein. Und dann haben wir gedacht, komm, das liegt sowieso auf dem Weg, gucken wir uns die mal an. Aber der Weg dahin führt uns mal wieder über eine Schotterstraße und wir hatten mal wieder Schafe vor uns. Und ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe mir eben noch mal ein Video davon angeguckt. Und wir sind so gefahren auf dieser Schotterstraße und da waren 3 Schafe und die sind so gelaufen. Und das sieht sowieso immer lustig aus, wenn die laufen. Und die haben versucht, vor uns wegzulaufen, aber rechts am Straßenrand war ein bisschen Gras und dann war ein Zaun. Das heißt, die konnten halt nicht einfach weit in die Wiese reinlaufen, sondern nur auf dieses kleine Stück. Und dann waren die verwirrt, weil die dann auf die Straße gelaufen sind, dann wieder auf das Grün, dann war da wieder der Zaun, dann sind die wieder zurück. Und das eine Schaf ist fast an den Seitenpfahl gelaufen, heißt das so? Also diese Abtrennungspfähle, die immer am Rand sind, mit den Reflektoren, da wäre das fast davor gelaufen. Das tat mir ein bisschen leid, aber es sah auch sehr lustig aus, wie es gelaufen ist. Wenn die Qualität es zulässt, werden wir es euch auch mal auf Instagram stellen, weil es sah schon ein bisschen lustig aus. Aber das arme Schaf, ey. Aber um zurück zu der Kirche zu kommen, um dahin zu kommen, mussten wir auch wieder über so einen Hof fahren. Und dann war da so ein ganz schmaler Weg. Und dann kam da aus dem Gebüsch plötzlich auch so Schafe raus, die dann über die Straße gelaufen sind. Und dann war da so ein kleiner Parkplatz vor der Kirche. Und man muss sagen, die Kirche war dafür, dass sie wieder irgendwo im Nirgendwo war, war sie eigentlich ganz gut ausgebaut, weil sie hatte nämlich eine Rollstuhlrampe. Vorne gab es nämlich Treppen und da kommen ja dann Leute im Rollstuhl nicht hoch. Aber hintenrum gab es halt dann so eine Rampe und das fand ich irgendwie ganz cool. Aber auch in diese Kirche kamen wir leider nicht rein. So gut, wie sie auch ausgebaut war, rein kamen wir trotzdem nicht. Das war ein bisschen ärgerlich, weil wir ja extra für die Deckenbemalung quasi gekommen sind und dann konnten wir halt nicht rein. Das war ein bisschen schade, weil von außen war sie jetzt nicht so spektakulär. Dann konnten wir uns die schöne Deckenbemalung auf jeden Fall gar nicht angucken.
Weißt du, wie die hieß?
Stuffholzkirche.
Also, wenn ihr die Decke da mal seht, sagt mal Bescheid, ob es sich lohnt.
Ja, wir können es euch nämlich nicht sagen.
Nee.
Also sind wir wieder umgedreht, wieder über die Schotterstraße und haben die letzte Sehenswürdigkeit für den Tag angesteuert. Dafür, dass wir so spät aufgestanden sind, haben wir am Ende doch ganz schön viel gesehen, muss ich sagen. Und wir sind mal wieder zu einem Vulkan gefahren, und zwar zum Graubrock-Vulkan. Und dieser Vulkan ist natürlich auch schon lange nicht mehr aktiv, und zwar sehr lange nicht mehr aktiv. Der ist nämlich vor 3400 Jahren das letzte Mal ausgebrochen, soweit ich weiß. Aber was ich interessant finde, ist, dass es einen 7,2 Kilometer langen Lavastrom gab. Und der ist so geflossen, dass die in einen Fluss geflossen ist und darüber und den dadurch abgelenkt hat. Und der hat jetzt eine ganz andere Richtung als vorher.
Hm.
Ich frage mich zwar, woher wissen die das? Weil das war vor 3400 Jahren, da haben die sicher noch nicht gelebt, die Menschen. Aber scheinbar konnte man das irgendwie herausfinden. Und ich muss sagen, finde ich irgendwie interessant, dass der Fluss jetzt eine ganz andere Richtung hat. Und der Vulkan, zu dem wir gefahren sind, steht seit 1940 schon unter Naturschutz, weil der ist total bewachsen mit Moos und Flechten. Und der sieht auch total cool aus. Der ist 170 Meter hoch und der ist halt irgendwie bunt, weil da ist halt Moos, Pflanzen, die jetzt halt wieder so orange geleuchtet haben, weil es halt Herbst war. Und dann noch dieses Vulkangestein.
Ja, also wie Lara schon sagte, irgendwie war das total das schöne Farbenspiel. Auch wenn der Himmel wieder mal grau war, war es trotzdem richtig schön. Lara hat da auch die Drohne fliegen lassen. Und von oben sah man das noch besser, wie bunt das Ganze eigentlich war da.
Ja, und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, dass es so grau war an dem Tag, weil das hat das Ganze irgendwie noch mystischer gemacht. Der Vulkan ist relativ gut ausgebaut. Es gibt so Holztreppen da hoch auf den Vulkan und dann gibt es einen Rundweg auf dem Vulkan. Der ist halt so auf dem Vulkangestein. Und als wir die Treppen hochgegangen sind, sind uns, glaube ich, welche entgegengekommen, die halt gerade runtergegangen sind und dann auf dem Vulkan waren wir alleine.
Ja, ich glaube, bei dem Vulkan hat uns das Wetter schon in die Karten gespielt, weil es war jetzt nicht so schlecht. Es hat gefisselt, aber ich glaube, trotzdem haben viele keinen Bock gehabt, dann auf den Vulkan zu klettern. Und für uns war das halt gut, weil da wenig los war. Ich meine, das klingt jetzt immer so, als würden wir uns über die anderen Touristen beschweren, dass die da sind. Aber wir sind ja auch Touristen, die da sind. Und Island ist halt ein beliebtes Urlaubsland. Also an sich ist das ja kein Problem. Trotzdem kennt das ja wahrscheinlich jeder, dass man auch mal gerne allein sich irgendwo umschaut. Und bei der Sehenswürdigkeit hatten wir dann halt mal Glück. Und es war sehr, sehr schön.
Aber ich glaube, jeder freut sich ja, wenn man irgendwo alleine ist.
Ja.
Oder?
Ich glaube.
Also beschwert sich ja keiner, wir sind hier alleine.
Ich glaube, jeder Touri findet es besser, wenn es angenehm voll ist und nicht so überlaufen. Ich glaube, das kann ja auch jeder nachvollziehen irgendwo.
Ja, wir sind da auf jeden Fall hochgeklettert. Das hat Caro ja eben schon gesagt. Und wir sind dann auch einmal diesen Rundweg rumgegangen. Und man kann von da aus halt auch noch den kleinen Graubrock-Krater sehen. Also es gibt halt zwei Krater nebeneinander. Und auf dem großen kann man halt drauf rumlaufen. Und den kleinen kann man von da aus sehen. Und tatsächlich kann man von da aus auch noch eine Uni sehen. Und das ist schon wieder krass irgendwie, weil die schon wieder irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie ein Studentenheim haben oder ob die da immer hinfahren müssen, weil das ist einfach am Arsch der Welt.
Mhm.
Voll verrückt. Wir sind dann auf jeden Fall einmal rund gegangen und unten neben dem Vulkan konnte man ein Rettier sehen. Und wer gut aufgepasst hat in Folge 5, der weiß jetzt, was ein Rettier ist. Und wer das nicht weiß oder die Folge noch nicht gehört hat, der müsste die Folge jetzt einfach nochmal hören. Nee, Spaß. Wir erklären das jetzt nochmal. Also ein Rettier wird genutzt im Herbst, wenn die Schafe oder die Pferde zusammengetrieben werden, die den Sommer über im Hochland oder auf den Wiesen verbracht haben. Die laufen ja im Sommer frei rum und die werden dann im Herbst in ein Rettier gebracht. Und in der Mitte ist halt ein großer Bereich, wo dann alle Tiere reinkommen. Und dann können die Bauern halt gucken, welches ist mein Tier. Und jeder Bauer hat einen Außenbereich von diesem Rettier. Ist wie ein kleines Gehege quasi und kann dann seine Tiere da reinbringen. Ist es auch zu, sodass die Tiere da nicht rauskommen. Und so können dann die Bauern eben ihre Tiere wieder auseinandersortieren, dass jeder seine Tiere wieder mit zu seinem Hof nehmen kann. Und da bei dem Vulkan gab es ein altes Rettier aus Stein. Und da waren halt quasi wie so Steinmauern. Und die einzelnen Bereiche waren halt durch Steinmauern voneinander getrennt. Und heute sind Rettier häufig rund und das war halt ein altes und das war quadratisch. Und von dem Vulkan und auch mit der Drohne konnte man es von oben total gut sehen, wie das halt aussieht.
Ja, als man da drinnen stand, war es eher so ein Steinhaufen, also so mehrere Steinhaufen. Aber von oben hat man so richtig die Strukturen dann gesehen oder die Abgrenzung richtig erkannt. Aber auch das werdet ihr sicher auf einem Bildchen zu sehen bekommen.
Ja, also wenn man daneben steht, sieht es halt wirklich aus, als wären da so Häuser gewesen und das wären so die Mauern von den Häusern.
Ja.
Aber von Vulkan aus und wie gesagt, auch über die Drohne konnte man das ganz gut sehen. Ja, aber ich habe die Drohne dann auch irgendwann wieder runtergeholt, weil es wieder ein bisschen anfing zu regnen. Wir hatten einfach richtig Glück, weil als wir auf den Vulkan hochgegangen sind, hat es ein bisschen genieselt und als wir oben waren, hat es schon komplett aufgehört. Als wir runtergegangen sind, war kein Regen mehr. Dann haben wir Drohne geflogen, weil es halt aufgehört hatte. Und während ich die Drohne geflogen habe, hat es halt eben auch nicht geregnet, sonst hätte ich die auch gar nicht fliegen lassen. Und als ich sie dann runtergeholt habe, da hat es dann halt wieder angefangen zu regnen. Und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich die Drohne nur fliege, wenn keine anderen Touristen da sind, weil ich selber finde es nervig, dieses Geräusch von der Drohne zu hören. Und an manchen Sehenswürdigkeiten sind einfach so viele Drohnen und es ist einfach super nervig. Und deswegen haben wir eigentlich immer geguckt, dass wir da Rücksicht nehmen und halt nur da fliegen lassen, wo nur wenig oder am besten gar keine Touristen sind. Oder halt nur Touristen, die halt weiter weg sind, die das dann vielleicht nicht so stört. Und da waren ja zu dem Zeitpunkt dann auch keine Touristen. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, hier können wir sie mal fliegen lassen. Und es kamen dann zwar nochmal Touristen, aber wir haben ja dann auch relativ schnell die Drohne wieder runtergeholt, weil es anfing zu regnen und ich denke, das war für die schon okay.
Ich bin letztens hier spazieren gegangen und da hatte ich auf einmal auch eine Drohne über mir. Und eigentlich, glaube ich, darf man das ja in Deutschland in so Siedlungen nicht. Ich habe nur das Geräusch gehört und dachte so, was ist das? Irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Dann gucke ich so hoch. Und da flog sie auch, die Drohne. An sich finde ich das auch nicht schlimm und so. Das war auch jetzt kein Haus, was so mitten in der City war. Aber mein Hund, die war super verwirrt. Die hatte auch richtig Angst. Also man muss vielleicht auch ein bisschen Rücksicht auf die Tiere nehmen, die auf Island rumlaufen oder auch in Deutschland.
Ja, also tatsächlich kann ich dazu kurz was sagen, zum über die Häuser fliegen. Weil ich da nämlich letztens auch ein Gespräch mitgehört habe in der Nachbarschaft, wo sich zwei darüber unterhalten haben, weil hier vor kurzem wohl auch eine Drohne drüber geflogen ist. Und es ist tatsächlich so, es gibt Drohnen unter 250 Gramm. Die darfst du mit Kamera tatsächlich über Wohngebieten fliegen lassen. Du darfst halt nur nicht filmen, weil das ist ja Persönlichkeitsrecht. Da wird ja dann das Persönlichkeitsrecht auch gestört. Du darfst die Drohne aber eben über Wohngebiete fliegen lassen, das wissen viele halt nicht. Hast du eine Drohne, die über 250 Gramm oder ab 250 Gramm wiegt, darfst du das nicht. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass du einen Drohnenführerschein machen musst, den du für die kleinere Drohne nicht machen müsstest, wobei es vielleicht bei vielen Leuten auch sinnvoll wäre, wenn alle einen Drohnenführerschein machen würden, auch für die kleineren Drohnen. Und meine Drohne ist die DJI Mini 2, die ist extra so konzipiert, dass sie nur 249 Gramm wiegt. Das heißt, ich brauchte keinen Drohnenführerschein. alles, was halt drüber ist an Gewicht, da gibt es halt krassere Regeln. Aber die Regel ist eben, dass du über Wohnhäuser drüber fliegen darfst. Und du weißt ja auch nie, ob an der Drohne wirklich eine Kamera ist. Dann gelten sowieso nochmal andere Regeln. Aber für alle Drohnen ab 250 Gramm gilt halt eben nicht über Wohngebiete fliegen. Du brauchst einen Drohnenführerschein, du musst dich registrieren lassen, musst du mit der Kleinen auch. Und man darf nicht in Naturschutzgebieten fliegen und halt auch über andere Tiere eigentlich nicht.
Ja, wobei bei so einem Hund ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wo da wann wie ein Hund rumläuft. Gerade wenn man über Häuser fliegt. Ich glaube, das ist eher so wegen den Nutztieren angedacht. Aber wie gesagt, unser Hund, der war auch schon ziemlich verstört.
Und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, in Island gibt es einige Stellen, an denen es auch, an denen ein Schild steht, No Drone Zone. Zum Beispiel am Kirkjufell, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und Touristen, die das halt zu sehr ausreizen und fliegen, wo viele Touristen sind und sich halt eben auch nicht an die Regeln halten. Die Leute reizen das halt aus und sorgen damit dann halt dafür, dass an anderen Stellen vielleicht auch nur Drone-Zones kommen. Und gerade auch die Leute, die dann direkt über die Köpfe der Menschen fliegen und so, was ja auch nicht so cool ist, die reizen das halt aus und sorgen dann halt dafür, dass mehr Leute total genervt sind über diese Drohnen. Also ich muss sagen, manchmal traut man sich schon gar nicht mehr, überhaupt eine Drohne fliegen zu lassen, weil man so denkt, oh nee, dann sind die wieder genervt. Dabei macht man das selber vielleicht total rücksichtsvoll und muss die halt gerade da starten, wo man selber ist, aber fliegt vielleicht so weit weg, dass sie noch auf Sichtweite ist, aber dass es die Leute halt gar nicht stört und die sich halt eben nicht an die Regeln halten und so sorgen dann eben auch dafür, dass es vielleicht dann mehr Sehenswürdigkeiten No-Drone-Zones gibt oder auch verschärfte Regeln, was dann halt irgendwie schade ist, weil es sind schon total schöne Aufnahmen, die man da machen kann mit so einer Drohne und man kriegt halt das Ganze nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aber man sollte eben auch auf die anderen Leute und auch auf Tiere und was auch immer da für Regeln gelten, achten, weil sonst hat irgendwann keiner mehr das Privileg, dort fliegen zu können.
Ja, also informiert euch immer gut, wenn ihr eine Drohne habt, ob ihr wirklich da fliegen dürft.
Also ich habe für hier eine Webseite gehabt, ich muss mal gucken, ob ich die wiederfinde. Da gibt es ganz genau Flugverbotszonen, weil an Flughäfen oder in der Nähe von Flughäfen darf man ja nicht fliegen oder über Gebäuden der Stadt, Rathaus, Polizei, Gefängnissen zum Beispiel darf man ja auch nicht drüber fliegen.
Ja.
Und auf der Karte war das genau eingezeichnet oder ist das genau eingezeichnet. Und wenn ich das finde, dann lade ich euch die auch mal auf Instagram hoch.
Naja, auf jeden Fall sind wir dann auch irgendwann wieder zum Wohnmobil gegangen und waren dann doch für den heutigen Tag fertig und sind dann auch schon weiter zum Campingplatz gefahren.
Ja, und tatsächlich haben wir da geguckt, welcher Campingplatz ist in der Nähe. Und da kam uns einer relativ bekannt vor. Und ich glaube, es war auch der einzige, der zu dieser Zeit noch offen hatte.
Ja.
Und zwar war das der Campingplatz Querin. Und dieser Campingplatz war 2019 schon etwas seltsam. Ja. Wir haben ihn aber trotzdem wieder angesteuert, weil wir eben keine andere Möglichkeit hatten. Und man musste immer noch im Restaurant bezahlen, weil da gibt es ein Restaurant und dahinter ist der Campingplatz. Ich habe dann da eben bezahlt und das ist aber auch irgendwie komisch, weil man halt durch das ganze Restaurant laufen muss, um da zu bezahlen. Ich weiß nicht, ist auch wieder irgendwie eine seltsame Art, aber gut. Wir haben uns dann auf jeden Fall einen Platz auf diesem Campingplatz gesucht und da muss man vielleicht dazu sagen, 2019 war das noch ein Rasenplatz und jetzt war das ein Schotterplatz, zumindest im vorderen Bereich, wo wir gestanden haben. Vielleicht gab es hinten noch Rasenplätze. Und ich muss sagen, einerseits finde ich das gut, weil wir jetzt mit dem Wohnmobil da stehen konnten, obwohl es geregnet hat und wir brauchten keine Angst haben, dass wir uns da festfahren. Und der Campingplatz hätte vielleicht auch gar nicht mehr aufgehabt, wenn es jetzt ein Rasenplatz gewesen wäre. Andererseits muss ich sagen, dadurch war er halt auch gar nicht mehr schön, weil vorher gab es halt noch so Abgrenzungen durch Bäume und die haben sie größtenteils weggemacht. Jetzt gibt es nur noch am Rand irgendwie so Bäume und dadurch sah es halt jetzt nicht mehr so schön aus. Irgendwie nicht mehr so gemütlich wie damals.
Ja, aber zum Glück waren wir auch da nur für eine Nacht und für eine Nacht kann man sich das mal antun.
Ja, und im Gegensatz zum letzten Mal war jetzt ja auch schlechtes Wetter und es hat geregnet, weil 2019 haben wir da nämlich draußen gekocht und gegessen, weil das Wetter halt schön war. Es gab keine Innenküche, blauer Himmel, es war nicht mehr so warm abends, aber man konnte halt trotzdem draußen sitzen. Und dieses Mal hat es ja geregnet und deswegen haben wir eh drin gesessen und es war uns eigentlich egal, wie es draußen aussieht.
Ja.
Ich glaube, 2019 war das auch der Campingplatz, auf den wir weitergefahren sind, auf die Snæfellsnes-Halbinsel. Also dieses Mal war das quasi der Campingplatz, auf den wir gefahren sind, nachdem wir von der Snæfellsnes-Halbinsel kamen. Und beim letzten Mal war das halt der Campingplatz, von dem aus wir gestartet sind.
Das kann gut sein.
Ja, Caro, willst du vielleicht noch was zu den Sanitäranlagen erzählen auf diesem Campingplatz?
Nee.
Nee.
Ich will nichts über Sanitäranlagen erzählen.
Caro hat, glaube ich, versucht, die zu verdrängen.
Bei den meisten, also viele Sanitäranlagen habe ich versucht zu verdrängen.
Aber diese hier ganz besonders. Also die Toilette, der Waschraum ging ja noch. Die sah ganz gut aus. Es gab halt Spülbecken, es gab Toilette. Das war voll in Ordnung. Außer natürlich die Waschmaschine und der Trockner, weil der Trockner stand auf der Waschmaschine und die Waschmaschine lief abends, als wir ankamen. Und als wir uns dann die Zähne geputzt haben, hat diese Waschmaschine so dolle gewackelt, dass wir Angst hatten, dass gleich der Trockner runterfällt.
Ja.
Also es war heftig. War vielleicht nicht so eine gute Idee, die da drauf zu stellen. Die hatte schon einen krassen Schleudergang. Ja, aber das eigentliche Schlimme an diesem Campingplatz ist die Dusche. Weil die sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Also ich weiß auch nicht, es könnte auch, vielleicht übertreibe ich auch, aber es könnte auch ein Schlachthaus sein oder so.
Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut.
Es ist halt auch eine Gruppendusche, was ja sowieso schon mal nicht so beliebt ist. Man hat halt nicht seine eigene Dusche. Die Wände sind weiß gefliest. Es gab so einen ekligen Duschvorhang. Dann ist es halt auch noch ein Geothermalgebiet, wo das Wasser halt nach Schwefel riecht, wenn du das Heißwasser aufdrehst. Und dann vor allem auf dem Foto sieht man halt die Tür, durch die man reingeht in diese Dusche. Und das sieht einfach aus, als wäre die schon mal aufgebrochen worden. Also alles in allem nicht sehr einladend.
Ich hätte auch meinen Lebtag nicht geduscht.
Ne, ich auch nicht.
Auf gar keinen Fall. Da kommt Freddy Krüger um die Ecke.
Ja, also das einzig Gute an dem Campingplatz war der Schotter, weil wir uns nicht festfahren konnten. Und wie gesagt, Toilette, Waschraum war auch okay.
Und ich glaube, das Restaurant sah auch ganz schick aus. So von innen.
Ja, und da hätten wir mal essen sollen an dem Abend.
Was haben wir denn gegessen?
Du kannst dich nicht erinnern, was wir gegessen haben?
Nö.
Lies mal in deinen Blog rein.
Nee, da steht das nicht.
Wieder steht das nicht.
Da steht das nicht. Du hast das aufgeschrieben. Du hast es nicht aufgeschrieben.
Ich habe das aufgeschrieben. Dann habe ich das wahrscheinlich davor aufgeschrieben, sonst hätte ich das auf jeden Fall vermerkt. Wir hatten nämlich Reis von, ich weiß gerade nicht, wie die Marke heißt. Früher hieß die Onkel Ben's.
Oh.
Aber ich glaube, so heißt sie nicht mehr.
Doch, oder? Die heißt noch Onkel Benz.
Nee, die heißt nicht mehr Onkel Ben's. Da habe ich letztens noch was drüber gelesen. Wir hatten, glaube ich, zum Glück nur zwei oder drei davon.
Oh mein Gott. Ich glaube, von diesen Reis, also wir hatten so einen Reis von Onkel Benz. Von denen hatten wir auch so einige Packungen. Und wow. Wow. Das war einfach ein Erlebnis auf jeden Fall.
Also, es heißt nicht mehr Onkel Ben's, es heißt jetzt Ben's Original.
Ah ja. Und das waren solche, das war wie ein Instant-Reis, oder?
Ja.
Man musste den quasi nur noch warm machen.
Ja, genau. Der war halt schon so in der Packung. Man musste den halt wirklich nur in den Topf packen. Und der hat dann nur 3 Minuten gedauert, der Reis.
Ja, genau. Der war schon gekocht und da war auch schon Würze dran.
Man hat, glaube ich, nur ein ganz bisschen Wasser dazu gemacht.
Ja. Und also, wir waren jetzt nicht so begeistert. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die den feiern, ist auch alles gut, aber wir hatten jetzt nicht die Geschmacksexplosion, die wir uns eigentlich gewünscht haben.
Nee, wir sind sowieso nicht so die Reisesser und das hat es halt nicht besser gemacht. Es war auch richtig lustig. Caro ist richtig eskaliert an dem Abend. Caro hat den nämlich probiert und hat gesagt, der schmeckt so scheiße. Und dann ist sie an unseren Schrank gegangen und hat alle Gewürze rausgeholt, die wir dabei hatten, hat sie auf den Tisch gestellt. Es sah so lustig aus. Da standen dann auf jeden Fall 10 verschiedene Gewürze auf dem Tisch oder so. Und Caro hat mit allem Möglichen versucht, das nachzuwürzen. Ich habe mir das angeguckt, habe erstmal geguckt, wie sie darauf reagiert, was sie so würzt. Dann hat sie erst Paprika dran gemacht, hat probiert, war noch nicht okay. Dann hat sie noch ein bisschen Pfeffer dran gemacht und Salz. Hat gesagt, ja, jetzt schmeckt es noch ein bisschen mehr, aber schmeckt halt immer noch nicht gut.
Ja, das konnte man einfach nicht retten.
Nee, wirklich nicht. Ich glaube, ich habe es mit Curry versucht, aber war auch nicht besser. Das Kochen hat nur 3 Minuten gedauert, aber...
Das Nachwürzen hat länger gedauert.
Es hat nicht mal 3 Minuten geschmeckt.
Nee.
Der einzige Lichtblick an dem Abend war nur noch die Paradiescreme vom Vortag. Wir haben nämlich auf dem anderen Campingplatz, weil wir da ja Strom hatten, das genutzt und extra noch Paradiescreme gemacht. Und die hat es an dem Abend wieder rausgerissen.
Die ist immer gut.
Ja.
Ja, aber dann war es auch schon für den Tag, für den Abend.
Ja.
Und am nächsten Tag ging es weiter.
Und da haben wir viel erlebt.
Genau. Das erzählen wir euch dann nächste Woche.
Genau.
Aber jetzt brauchen wir erstmal neue Lieder für die Playlist.
Ich hoffe, ihr hört die immer fleißig. Wenn nicht, tut es jetzt.
Wenn nicht, ist glaube ich auch okay. Also ich meine, ihr könnt gerne von unserem schlechten Musikgeschmack profitieren. Und man kann uns eins nicht nachsagen. Die ist nicht vielfältig. Also da kriegt ihr alles. Von Rap, Hip-Hop über... Nee, Schlager haben wir, glaube ich, nicht. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles. Vielleicht auch nicht so richtig Schranz. Aber sonst...
Ja, wir haben auch keine Klassikmusik und Opern.
Ja.
Aber wir decken schon viele Genres ab. Es ist eine wilde Mischung.
Eine wilde Mischung.
Ja.
Deshalb verrat uns doch mal deinen Song.
Ja, mein Song macht diese wilde Mischung jetzt noch wilder.
Oh je.
Also, ich habe mir für die Folge ausgesucht Dirty Pause von Of Monsters and Men. Und Of Monsters and Men ist eine bekannte Band, aber die wenigsten Menschen wissen, dass sie aus Island kommt. Wusstest du das?
Ja, aber auch erst seit kurzem. Ich habe nämlich, als ich einen Instagram-Post fertig gemacht habe, wollte ich eine Hintergrundmusik haben. Und dann habe ich erst mal geguckt, was man da so nehmen kann, weil ich auch was Isländisches wollte. Und da wurde mir das auch sofort vorgeschlagen. Aber die singen ja meistens nicht auf Isländisch. Deshalb bin ich davon abgekommen. Aber in dem Zuge habe ich auf jeden Fall erfahren, dass das auch eine isländische Band ist. Vorher wusste ich das auch noch nicht.
Ja, die kommen aus Keflavik, aus dem Ort, wo der Flughafen ist. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, die haben schon länger keine neue Musik gemacht, aber ich glaube so, als wir in der Realschule waren, da waren die, glaube ich, sehr bekannt. Da haben die mehr Songs gemacht. Und dieser Song, ich weiß nicht, der hat so eine ganz eigene Stimmung. Vor allem, wenn man das Musikvideo dazu anguckt, das ist irgendwie total cool. Das ist so total mystisch. Und irgendwie, ich weiß nicht, das hat so eine ganz entspannte Stimmung. Der macht mir gute Laune, obwohl es kein richtig fetziger Song ist, so.
Dann ist das doch eine gute Wahl für heute.
Ja, finde ich auch. Ich finde, der passt auch gut zum Tag irgendwie. Also wenn ich mir so den Tag in einem Video vorstelle mit so Hintergrundmusik, da könnte ich mir den Song sehr gut vorstellen.
Na, vielleicht liegt er dann hinter dem Instagram-Post.
Mal schauen.
Also mein Song, ich habe mich nochmal umentschieden. Am Anfang der Folge hatte ich einen anderen Song im Kopf. Aber jetzt, wo wir so lange über den Reis geredet haben, ist mein Song jetzt ein passender. Er heißt nämlich Nudeln von 3plus. Das müsste eigentlich der Song des Podcastes sein, nur vom Namen her.
Eigentlich schon, ne? Hätten wir an dem Tag mal lieber Nudeln gegessen.
Hätten wir es mal gemacht. Naja, das war's jetzt erstmal für heute. Und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Na dann. Tschüssi.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World. In die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.